So viel du brauchst. Manna in der Wüste. Manna gibt es tatsächlich. Du hörst davon heute bestimmt nicht zum ersten Mal. Diese kleinen, runden, weiß-gelben Kügelchen, mit denen Gott sein Volk ernährt hat während der Wüstenwanderung. Manna gibt es tatsächlich. In der Vorbereitung auf heute habe ich noch mal interessiert gelesen, dass diese zwei Phänomene, Manna und Wachteln, tatsächlich zu Erscheinungen gehören, die man auch heute noch auf der Sinai-Halbinsel beobachten kann. Das Manna hat hiermit zu tun. Das ist eine Tamariske. Das Manna entsteht dadurch, dass Läuse diesen Pflanzensaft saugen. Sie entnehmen diesem Saft, was sie brauchen, und sondern dann den Rest ab. Der Rest dieses Pflanzensafts fällt auf den Boden und wird in der Kühle der Nacht hart. Am frühen Morgen kann man es aufsammeln. Sobald dann der Tag mehr Hitze bekommt, zerfließt es. Ich habe gelesen, dass es von Beduinen bis heute aufgesammelt und als Süßstoff verwendet wird. Weil das Manna immer am frühen Morgen gefunden und gesammelt werden kann, hat man es bis in die Neuzeit mit dem Morgentau in Verbindung gebracht. Tatsächlich steckt aber wohl eine Laus dahinter. Was sich naturwissenschaftlich aber wirklich nicht mehr erklären lässt, ist, wie dieses Manna ein ganzes Volk 40 Jahre lang in der Wüste versorgt haben soll. Weil so viele Tamarisken gibt es auch nicht und so viel Manna erzeugen diese kleinen Läuschen auch nicht. Wenn wir also das Wunder suchen, dann liegt das Wundersame vielleicht darin, wie etwas so Kleines und dann doch eher Seltenes genug sein kann für ein ganzes Volk. Wie es genug Energie geben kann, um außerordentliche Strapazen bestehen zu können. Es ist manchmal wundersam, wie Gott dafür sorgt, dass wir durch Wüstenzeiten kommen. Die Wüste ist ja eigentlich unbewohnbar. Zu wenig Wasser, zu viel Sonne, zu viel Hitze, zu viel Kälte, Leben im Extrem. Manche suchen die Herausforderung, indem sie extra in die Wüste gehen. Aber falls dir dazu jede Abenteuerlust fehlt, kein Problem, die Wüste kommt auch zu dir. Wüstenzeiten sehen unterschiedlich aus. Es gibt sie in kurz und in lang, in heftig und in traumatisch, aber heftig reicht für heute. Hier zwei Wüstengeschichten, die das Leben geschrieben hat. Ganz am Ende der Predigt erzähle ich sie dann fertig. Nadine wollte, sagen wir, Tiermedizin studieren. Das war ihr Traumstudium. Und ihr Abitur war gut, aber nicht sehr gut genug, um für diesen Studium gleich aufgenommen zu werden. Sie nimmt Wartesemester in Kauf. Die Tiermedizin ist es ihr wert. Und sie hofft. Ein Semester, nichts passiert. Zwei Semester, sie wird nicht aufgenommen. Drei Semester, nichts. Vier Semester, die anderen aus ihrer Stufe sind schon in der Mitte des Studiums, manche sind bald fertig. Sie geht nicht auf das Klassentreffen, das tut sie sich jetzt nicht an. Das Warten wird zur Wüste. Es war ja klar, es wird hart. Es war klar, der Weg wird schwer. Aber irgendwann, so denken wir doch, muss sich ein Einsatz auch bezahlt machen. Aber das Irgendwann kommt nicht. Stattdessen verlaufen sich die Spuren im Sand. Die zweite Wüstengeschichte. Lisa schaut nach ihrem Sohn und nach ihrer Mutter. Sie geht arbeiten, sie führt den Haushalt und organisiert das Leben für 3 Leute und 3 Hunde. Sie geht sogar neben der Arbeit studieren und sie schafft das alles. Sie besteht sogar die Klausuren, nur die Seminararbeiten. Die schafft sie nicht mehr. Die Zeit fehlt einfach. Es wäre alles einfacher, wenn da jemand an ihrer Seite mitverdienen würde. Wenn ihr auch jemand mal den Rücken frei halten könnte. Aber da ist niemand. Irgendwann landet jeder mal in der Wüste. Wüste ist der Ort, an den eigentlich keiner hin will. Ölbohrungen, Fehlanzeige. Um dieses Land beneidet dich niemand. Wüste ist Einsamkeit. Wüste ist hart. Wüste ist die immer gleiche Mühe jeden Tag. Aber die Beduinen machen es vor, die Wüste ist bewohnt, nicht nur von Pflanzen und Tieren, auch von Menschen. Es ist viel möglich. Auch schwierige und extreme Situationen können bewältigt werden. Es gibt einen Weg durch die Wüste und du kannst ihn gehen. Wir lesen mal einen Teil aus diesem Kapitel, 2. Mose 16. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden. Und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Man hu, also was das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten. Einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am 6. Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je 2 Krüge voll für einen. Und sie legten's beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. In der Wüste wächst nichts, aber Gott gibt trotzdem Nahrung. Die Wüste sieht immer gleich aus, die Wüste ist zum Verirren. Aber Gott gibt ihr eine Struktur, eine Zeitstruktur. 6 Tage und 1 Tag, der Sabbat. Natürlich gehen die Israeliten auch am 7. Tag raus und Mose wird wütend, dass sie einfach nicht hören können. Und sie finden natürlich nichts. Gott zwingt sie regelrecht in die Pause. 6 Tage arbeiten, der 7. ist frei. Der Sabbat gibt der Wüste Struktur. Tag für Tag sieht die Landschaft immer wieder gleich aus. Tag für Tag ist es die gleiche Mühle. Aber der 7. Tag durchbricht es. Am 7. Tag ist Ruhe. Um durch solche Wüstenzeiten zu kommen, muss ich auch ausruhen können. Anders geht es nicht. Ich brauche die Struktur, die Unterbrechung und ich muss Kraft schöpfen können. Am 6. Tag müssen die Israeliten dann auch doppelt so viel sammeln, aber es liegt auch so viel, dass das geht. So viel du brauchst, wenn es drauf ankommt, gibt Gott so viel, dass es auch noch für den Ruhetag reicht. Aber der muss sein. Gott gibt so viel du brauchst. Egal wie viel oder wie wenig jeder sammelt, am Ende haben alle in Anführungszeichen gleich viel, nämlich so viel, wie sie brauchen. Tag für Tag gibt Gott genau das, was jede, was jeder braucht. Genau so viel, nicht mehr. Manchen scheint das zu wenig zu sein. Einige Israeliten sammeln mehr und behalten dann doch etwas übrig für den nächsten Tag. Könnte ja sein, dass morgen nichts liegt. Das wird von den Würmern gefressen. Die Mühe war umsonst. Die Israeliten müssen in der Wüste lernen, dass sie nicht für morgen vorsorgen können. Jeder Tag hat genug damit, dass er seine eigene Plage hat. Die Kräfte einzuteilen ist wichtig. In solchen Zeiten müssen wir auch haushalten mit dem, was wir haben. Wenn wir an die Israeliten denken, das Manna für morgen muss ich auf meiner Reise heute ja noch mittragen. Mit leichtem Gepäck reißt es sich aber auch viel leichter. Wenn ich heute arbeite, für heute und für morgen, dann fehlt mir ja die Kraft für morgen. In der Wüste Manna für morgen zu sammeln, hat keinen Sinn. Ich muss darauf vertrauen, dass es sich morgen auch wiederfinden lässt. Und wieder und wieder. Gott gibt Tag für Tag die Kraft, die dieser Tag braucht. Genau so viel. Die Israeliten machen diese Erfahrung. Jeden Tag wieder neu. Gestern habe ich es geschafft. Heute werde ich es auch schaffen. Gestern hat Gott mich erhalten, heute wird er mich auch erhalten. Es geht nichts einfach nur so. Die Not zwingt sie dazu, jeden einzelnen Tag aus Gottes Hand zu nehmen und wieder aus seiner Hand und wieder. Vielleicht kennt ihr den Text von Dietrich Bonhoeffer, da sagt er: Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Die Wüstenzeit ist eine Schule in Vertrauen. Eine ältere Frau hat einmal zu mir gesagt: Ach, beten, ich bete die ganze Zeit. Damit hat sie nicht gemeint, dass sie ständig ein Gebet spricht, sondern bei dem, was sie erlebt hat, da ließ sich jeder Tag nur immer wieder neu bewältigen mit der Hoffnung, dass Gott trägt und nochmal trägt und nochmal trägt. Die ganze Kraft kam aus der Hoffnung, dass er sie sieht und hört und es sie durchstehen lässt. Sie hat nicht ein Gebet gesprochen, sondern ihre ganze Existenz ist in dieser Zeit sozusagen zu einem Gebet geworden. Was ist dein Manna? Was gibt dir so viel Kraft, dass du es bewältigen kannst? Ich habe gemerkt, dass ich in so einer Zeit viel mehr als sonst es gebraucht habe, zusammen mit den Mönchen in Münster-Schwarzach online die Vesper zu beten. Das war mein Manna. Für andere ist es ein Tages- oder ein Wochenritual. Eine Frau hat mir einmal erzählt, wenn ich am Wochenende die Kochwäsche reinmache, dann ziehe ich mich zurück. Und während der Zeit, in der die Wäsche läuft, weiß meine Familie, dass sie mich nicht zu stören hat. Da habe ich meine stille Zeit und lese, was mir gut tut. Das Manna hat seine Funktion in der Wüstenzeit. Wenn die Wüste vorbei ist, dann gibt es auch kein Manna mehr. Das Manna ist ja auch eine Art Sonderkost. Es schmeckt wie Semmelbrösel mit Honig, wird gesagt. Eine Ernährungsberaterin würde dazu vielleicht nicht raten. Fleisch und jeden Tag Semmelbrösel mit Honig. Aber die Seele hat in einer Wüstenzeit auch einen Sonderbedarf. Ich bin zum Beispiel nicht gerade vernarrt gewesen in Handarbeit, aber als mein Mann Krebs hatte, habe ich doch tatsächlich das Häkeln angefangen. Ganz stupide, Reihe für Reihe in der Sonne sitzend. Je schlechter es mir geht, umso mehr stricke oder häkle ich. Der Polunder ist sozusagen Krisenprodukt. Das Problem an der Wüste ist ja auch, sie ist so groß und ich bin so klein. Was ich mache, mache ich am nächsten Tag wieder und wieder. Und das Vorankommen ist einfach nicht zu erkennen. Vielen Leuten tut in so einer Situation was Handwerkliches gut. Sägen, Holz hacken, Städte bauen am PC oder eben Handarbeiten, was auch immer. Es tut manchmal gut, Ergebnisse zu sehen und meine Wirksamkeit zu spüren und zu merken, immerhin da komme ich vorwärts, Stück für Stück. Manna kann auch einfach etwas sein, wo ich meine Wirksamkeit wieder spüre. Die Israeliten spüren ihre Wirksamkeit, indem sie morgen für morgen aufstehen und zum Sammeln gehen. Und dieses Ergebnis sehen sie dann. Ohne Mühe geht es nicht. Die Arbeit gehört auch dazu. Immer wieder aufstehen und anfangen. Wüstenzeiten sind Zeiten für harte Prüfungen. Und wenn man sie dann erst bestanden hat. Wir sind ja immer voll Bewunderung, wie Menschen harte Zeiten bewältigt bekommen. Und viele wollen dann Coach werden. Also wenn du eine Krise hast, dann kannst du Coach werden. Eine Krise bewältigt zu haben, das ist immer schick. Eine Prüfung bestanden zu haben, das ist auch schick. Aber wenn du gerade noch mitten durch die Wüste irrst, dann hilft das wenig. Du weißt ja noch gar nicht, ob du am Ende der Wüste ankommen wirst. Du hoffst es, aber du weißt es ja noch nicht. Durchstehen ist das Erste. Tag für Tag aushalten und durchstehen. Nicht aufgeben und sich immer wieder aufrappeln. Das tägliche Brot in der Krise. Das Manna ist rettend und gleichzeitig alltäglich. Sowas wie das stupide Alltagswunder. Es ist ein Wunder. Gott bewahrt deine Seele selbst in der Krise. Aber es ist auch der immer gleiche Alltag. Aufstehen, sammeln, weiter wandern, schlafen. Aufstehen, sammeln, weiter wandern, schlafen. Grandios und heldenhaft ist das nicht. Auch nicht schick. Und ich weiß auch nicht, ob man damit Coach wird. Aber es ist eine Leistung. Durchstehen kommt vor Bestehen. Und ich würde ja sagen, wenn wir es bis zum Schluss durchgestanden haben, ohne Gott eine endgültige Absage erteilt zu haben, sondern so wie die Israeliten immer mal wieder gemurrt, gehört ja auch dazu, dann haben wir es bestanden. Jakob hinkt nach seinem Kampf mit Gott an der Hüfte. Und ich denke, egal wie wir nach sowas daherkommen und wenn wir doppelt hinken und einen Arm im Gips haben, ich würde trotzdem sagen, bestanden, weil nämlich durchgestanden. Irgendwann ist jede Wüste zu Ende. Nadine hat nie Tiermedizin studiert. Nadine hat nach 4 Semestern das Warten einfach aufgegeben. Und sie hat eine Ausbildung zur MTA gemacht, zur medizinisch-technischen Assistentin. Und siehe da, das war genau das Richtige für sie. Ob Lisa jemals fertig studiert hat, weiß ich nicht. Aber sie hat jemanden gefunden, der ihr den Rücken stärkt. Sie hat einen zweiten Mann gefunden. Ihr Sohn aus der ersten Ehe ist jetzt erwachsen und mit ihrem zweiten Mann hat sie noch 3 goldige kleine Kinder bekommen. Wüstenzeiten sehen unterschiedlich aus. Wüstenzeiten gehen unterschiedlich lang. Oft genug haben sie die gefühlte Länge von 40 Jahren. Aber irgendwann ist die Wüste zu Ende. Und dann kommt wieder das Leben. Amen.